NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute. 3. August 1938. Die Konstituierung des Internationalen Flüchtlingskomitees.
Mehr als 5 Jahre herrschen die Nationalsozialisten in Deutschland. Zum Großfeind der arischen Rasse, zum Inbegriff des Bösen, haben sie die Juden erklärt. Adolf Hitler gibt ihnen die Schuld an der Weltwirtschaftskrise. Für den NS-Führer sind die Juden Parasiten, Blutsauger. Anfang 1938 erklärt er:
Wir können daraus eine Lehre ziehen. Gegen diese jüdische Brut in Deutschland unbarmherzig vorzugehen. Wir wissen, das ist eine internationale und wir werden sie auch dementsprechend behandeln.
Im Sommer 1938 leben noch 350.000 Juden in Deutschland. Im kurz zuvor angeschlossenen Österreich sind es 190.000. Zur systematischen Entrechtung kommen die täglichen Demütigungen. Für US-Präsident Franklin D. Roosevelt ist das Maß voll. Er ruft eine 10-tägige internationale Konferenz im französischen Évian-les-Bains zusammen. Die Weltgemeinschaft soll die ausreisewilligen deutschen Juden endlich unterstützen.
Am Anfang, als die Konferenz einberufen wurde, haben durchaus viele Leute große Hoffnungen da reingesetzt, inklusive der jüdischen Organisation.
Dr. Susanne Heim, Privatdozentin an der Freien Universität Berlin.
Das war eben die erste breite internationale Initiative, die da ergriffen worden ist. In einer Situation, als die Flüchtlingslage sich sehr zugespitzt hatte.
Tausende blicken auf diese Konferenz als Richter über ihr Schicksal.
Schreibt die amerikanische Publizistin Dorothy Thompson 1938,
es wäre eine Katastrophe, sowohl für die Emigranten als auch für die demokratischen Nationen, wenn die Aktion des Präsidenten lediglich auf Propaganda hinausliefe und falsche Hoffnungen geweckt würden.
Doch genau diese Katastrophe zeichnet sich bald ab.
Heutzutage kann man leicht irgendwie die Faktoren aufzählen, die dazu geführt haben, dass die Konferenz letztendlich ein Flop war. Zum Beispiel, dass die Briten gesagt haben, über Palästina darf nicht geredet werden. Dass die Schweiz gesagt hat, nein, die Konferenz darf nicht in Genf stattfinden, weil das könnte die Deutschen verärgern. Inklusive der Einladung, in der es schon hieß, man würde von keinem Staat erwarten, dass er seine Flüchtlingspolitik ändern würde, beziehungsweise dass er mehr aufnehmen würde, als seine Gesetze bislang zulassen würden. Das war natürlich alles schon so nach und nach Zeichen, die dafür sprachen, dass der Spielraum langsam immer begrenzter wurde.
So paradox es klingt, selbst Roosevelt weiß, dass es ihm zu Hause in den USA nicht gelingen wird, eine Erhöhung der jährlichen Quote von rund 27.000 Einwanderern durchzusetzen. Auch die Mehrheit der Amerikaner fürchtet in den jüdischen Flüchtlingen eine unberechenbare Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt.
Im Grunde genommen war daran gedacht, die Flüchtlingsbewegung aus Deutschland und Österreich möglichst umzuleiten in Länder, von denen man annahm, da wäre viel Platz und da könnten sie sich sinnvoll wirtschaftlich betätigen. Und das sollte hauptsächlich in Lateinamerika oder Afrika sein, also wo man daran dachte, man könnte jüdische Siedlungskolonien gründen und dort die Leute unterbringen und dafür sorgen, dass sie möglicherweise auch positiv zur wirtschaftlichen Entwicklung des jeweiligen Landes beitragen.
Doch nur einer macht in Evian Versprechungen, der Präsident der Dominikanischen Republik, Rafael Trujillo. Er will sein Diktatoren-Image international aufbessern und verspricht, 100.000 Juden aus Deutschland aufzunehmen.
Abgesehen davon hatte Trujillo auch noch ein anderes Motiv. Er war nämlich ausgesprochener Rassist und legte sehr starken Wert darauf, dass die Bevölkerung seines Landes nicht so schwarz war wie die Haitianer aus dem Nachbarstaat. Und er selber soll sich auch immer die Haut aufgehellt haben mit entsprechenden Cremes und war daran interessiert, dass Einwanderung aus Europa insgesamt die dominikanische Bevölkerung ein Stück weit aufhellen würde. Und so wurde es auch richtig gesagt. Also es ging schon ganz konkret um die Hautfarbe und eben insgesamt europäische Einflüsse.
Was auf der Konferenz in Evian niemand ahnt, nur 500 jüdische Flüchtlinge werden den Weg in die Dominikanische Republik finden. Doch selbst die versprochenen 100.000 hätten das Scheitern der Konferenz nicht verhindert. Golda Meir, die spätere israelische Ministerpräsidentin.
Da zu sitzen, in diesem wunderbaren Saal, zuzuhören, wie die Vertreter von 32 Staaten nacheinander aufstanden und erklärten, wie furchtbar gern sie eine größere Zahl Flüchtlinge aufnehmen würden und wie schrecklich leid es ihnen tue, dass sie das leider nicht könnten, war eine erschütternde Erfahrung.
Die meisten reden sich mit den Wirtschaftsproblemen ihrer Länder heraus. Sie wollen, wenn überhaupt, nur vermögende Flüchtlinge aufnehmen. So verlangt Kanada ein Eigenkapital, das die Bewirtschaftung einer Farm ermöglicht. Den Vertreter Australiens treibt noch eine andere Sorge um.
Man wird zweifellos verstehen, dass wir, die wir kein wirkliches Rassenproblem haben, auch nicht wünschen, ein solches bei uns einzuführen.
Noch während die Konferenz in Evian läuft, reagiert die deutsche Seite. Staatssekretär Ernst von Weizsäcker verschickt ein Rundschreiben an die eigenen Auslandsvertretungen. Darin fasst er den Standpunkt seines Vorgesetzten Joachim von Ribbentrop zusammen.
Der Herr Reichsaußenminister hat erwidert, dass er eine Zusammenarbeit mit anderen interessierten Staaten in der deutschen Judenfrage grundsätzlich ablehnen müsse. Es handle sich um ein innerdeutsches Problem, das außer jeder Diskussion stehe. Ein Transfer des von Juden angesammelten Kapitals könne Deutschland nicht zugemutet werden. Eine Zusammenarbeit mit den zurzeit in Evian tagenden Mächten käme daher für Deutschland nicht in Frage.
Und so kann das Hetzblatt der Nazis, der Völkische Beobachter, nach dem Ende der Flüchtlingskonferenz in Evian voller Sarkasmus jubeln:
Niemand will sie. Also trifft man Vorsorge, sich vor einem Zustrom jüdischer Einwanderer zu schützen, wenn man die Nachteile einer Verjudung klar erkannt hat.
Rückblickend beginnt für den Historiker Ralf Weingarten in Evian
die Hilfeleistung der westlichen Welt bei der Endlösung der deutschen Judenfrage.
Wolfgang Benz, ehemaliger Leiter des Zentrums für Antisemitismusforschung, nennt die Konferenz 2010
eine historische Schande für die zivilisierte Welt.
Denn am Ende können die dort vertretenen Staaten nur einen einzigen konkreten Beschluss vorweisen. Den Auftrag am 3. August 1938, heute vor 75 Jahren, in London ein internationales Flüchtlingskomitee zu konstituieren, das Intergovernmental Committee on Political Refugees.
Die Hoffnung in das Intergovernmental Committee war nach dem Scheitern der Evian-Konferenz relativ gedämpft, muss man sagen. Also die Gründung war im Grunde genommen ja die Auffanglinie, um dieses Scheitern irgendwie vielleicht doch noch abzuwenden oder zumindest abzumildern, kann man sagen.
Der Rat des Flüchtlingskomitees besteht aus 6 Mitgliedern, wobei die Vertreter der USA, Großbritanniens und Frankreichs den Ton angeben. Die Verhandlungen mit den Deutschen und den potenziellen Aufnahmeländern führt ein Direktorium unter Führung des US-Amerikaners George Rubley.
Die waren schon sehr gut informiert und setzten einfach darauf, dass es auch möglicherweise auf deutscher Seite ein Interesse geben könnte, die Flüchtlinge loszuwerden und dass man ihnen mit einer internationalen Hilfe, dass man da praktisch zu einem gegenseitigen Agreement kommen könnte.
Große Sprünge sind von dem Flüchtlingskomitee bei einem Budget von $50.000 nicht zu erwarten. Zunächst sucht es Spender, um die Emigration der ausreisewilligen deutschen Juden zu ebnen. Da der Antisemitismus aber weltweit gärt, kommen im Grunde nur jüdische Hilfsorganisationen in Frage. Auf deutscher Seite besteht zunächst kaum Bereitschaft für Verhandlungen.
Diese Fraktion war eine ganze Weile dominant innerhalb Deutschlands, sodass man eben gesagt hat, man empfängt überhaupt das Intergovernmental Committee nicht. Also Ernst von Weizsäcker als Staatssekretär im Auswärtigen Amt hat sich erstmal erkundigt danach, ob denn der Präsident des Committees, George Rubley, ob der nicht vielleicht jüdisch sei. Also das wäre dann ein neuer Grund gewesen, das abzulehnen.
Dr. Susanne Heim, Projektleiterin der Buchreihe Judenverfolgung 1933 bis 1945.
Die Devise auf deutscher Seite, auf Behördenseite war ganz klar, die Juden sollen raus, aber ihr Geld soll hier bleiben. 1938 durfte man nur noch, wenn man emigrierte, 10 Reichsmark mitnehmen an Bargeld und nur sehr begrenzt Gegenstände, wertvolle Gegenstände, die man exportieren wollte. Vor allen Dingen mussten die Leute, wenn sie emigrierten, auf das, was sie mitgenommen haben an Wertgegenständen, also was weiß ich, Familien, Silber, Schmuck, optische Geräte und so weiter, mussten sie noch so eine Art Ausfuhrsteuer zahlen, die zum Teil so hoch war wie der Anschaffungswert dieser Geräte.
Die Juden, die es ab 1938 noch schaffen, aus Deutschland auszureisen, kommen also mit leeren Händen. Das erhöht die Panik bei den Nachbarländern. Frankreich, Belgien und Holland fordern einen direkten Transport der Juden in ihre Aufnahmeländer. Sie wollen keine Transitstaaten mehr sein, in denen die Immigranten möglicherweise untertauchen. Erst die antisemitischen Ausschreitungen während der sogenannten Reichskristallnacht am 9. November 1938 in Deutschland schaffen neue Perspektiven für das Flüchtlingskomitee in London.
Wir haben ja dann später gesehen, dass sich zumindest nach dem Novemberpogrom die deutsche Seite dann auch herabließ, dazu mit dem Intergovernmental Committee zu verhandeln, wenn zunächst auch nur geheim. Aber es gab auch in Deutschland eine Fraktion rund um Göring, die durchaus also eigene Interessen daran verfolgte und das nicht von vornherein abgelehnt hat, zu verhandeln. Und auf diese Interessen haben dann eben halt auch die Diplomaten, die beteiligt waren am Intergovernmental Committee, gesetzt.
Vor allem Hermann Göring, damals verantwortlich für die deutsche Wirtschaft, sorgt sich. Die Zerstörungsorgie der Nazi-Anhänger hat nicht nur materiell enormen Schaden angerichtet. Sie droht auch zu Versorgungsengpässen zu führen. Mehr noch, der weitere Verlust an internationalem Ansehen schwächt das deutsche Exportgeschäft. Die Berliner Historikerin Susanne Heim.
Ich denke, dass das Einlenken der deutschen Seite gegenüber dem Intergovernmental Committee, dass man überhaupt irgendwie sich bequemt hat, mal mit denen zu reden, ganz klar mit dem Devisenproblem zu tun hatte.
Der deutsche Reichsbankpräsident Schacht legt in London mit Hitlers Genehmigung, aber inoffiziell, einen Finanzierungsplan zur jüdischen Auswanderung vor. Eine Einigung scheint zum ersten Mal im Bereich des Möglichen. Doch Anfang 1939 wird Schacht aus seinem Amt entlassen. Es muss also neu verhandelt werden, was Zeit kostet. Auch die Suche nach Siedlungsgebieten in der Ferne kommt nicht voran. Kein Land will sich mit Mittellosen belasten. Adolf Hitler droht derweil am 30. Januar 1939 auf einer Reichstagssitzung in der Berliner Krolloper:
Ich will heute wieder ein Prophet sein. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die deutsche Regierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa.
Und der Zweite Weltkrieg kommt am 1. September 1939.
Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium geschossen.
Die deutschen Juden, die bisher nicht fliehen konnten, sitzen in der Falle. 1941 verkündet Hitlers Chefideologe Alfred Rosenberg im Rundfunk:
Sie wollen und können es nicht mehr dulden, dass sich die schmierigen Finger der jüdischen Hoffinanz noch einmal in die völkischen Interessen Deutschlands oder anderer Völker Europas hineinmengen. So ist die Judenfrage erst dann gelöst, wenn der letzte Jude den großdeutschen Raum verlassen hat.
Aus dem Projekt einer Massenemigration der deutschen Juden wird auf der Wannsee-Konferenz im Januar 1942 das Projekt der, so Rosenberg, biologischen Ausmerzung des gesamten europäischen Judentums. Die Direktoren des Flüchtlingskomitees in London sind endgültig gescheitert. Über die Frage, wie viel indirekte Mitverantwortung die westliche Welt am Holocaust trägt, wird bis heute gestritten.
Im Zeitzeichen erinnerte Christoph Formweg an die Konstituierung des Internationalen Flüchtlingskomitees heute vor 75 Jahren. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.